Einen wunderschönen guten Tag zusammen. Wir haben Freitag, den 15. März, 10:40 Uhr. Es geht nach wie vor ja heiß her an den Börsen. Also wirklich Wahnsinn, wie schnell da manche Titel gerade am Drehen sind. Also auch gestern wieder nach Veröffentlichung beispielsweise Dollar General erstmal 7% im Plus. Am Ende waren wir, glaube ich, bei fast 5% im Minus. Also darauf werden wir heute auf jeden Fall eingehen, weil das war ja einer meiner Turnaround-Kandidaten für dieses Jahr. Aber auch Adobe hat es richtig rasiert. Sie sind gestern zweistellig runtergegangen nach den Zahlen und auch noch viele weitere Konzerne haben ihre Zahlen wieder präsentiert. Denkt doch dran, lasst gerne einen Daumen nach oben da, liked uns, teilt uns und so weiter und so fort. Genau. Und dann würde ich mal sagen, was gibt's denn so am Markt? Was müssen wir aktuell wissen? Michael, erzähl mal.
Ja, also irgendwie hat man wieder das Gefühl, dass es ein bisschen rauer wird. Vielleicht laufen wir jetzt auch in so eine Phase. Wir haben ja zwar noch keinen Mai, aber vielleicht dies Jahr ist ja eh alles ein bisschen anders, dass es nach diesem Anstieg doch so langsam, zumindest kurzfristig, die Luft dünner wird. Gestern war krass, wir hatten ja erst die Verbraucherpreise, die über den Erwartungen waren. Das Thema hatten wir ja schon. Jetzt waren es die Erzeugerpreise, die über den Erwartungen waren in den USA. Erst hat der Markt nicht reagiert und dann war aber doch wieder das Problem, in Anführungszeichen, dass die Anleiherenditen deutlich angezogen sind. Und das hat dann gestern doch wirklich für einiges an Verkaufsdruck gesorgt, so in der zweiten und dritten Reihe vor allen Dingen. Und gestern war krass, du hast gesagt, ne, so Aktien wie Dollar General und Co., Affirm zum Beispiel auch, UiPath, die wurden alle dann ordentlich verprügelt intraday. Aber der Hort der Sicherheit war Microsoft, die war auf Allzeithoch plus 2%. Selbst eine Apple war im Plus, eine Amazon und auch eine Alphabet, nee, hatte ich gesagt, ich weiß nicht. Also Apple, also die ganzen Großen waren im Plus, nur mal wieder Tesla im Minus, da gab es ja diese heftige Abstufung und eine Nvidia im Minus. Und auch so im ganzen Chipsektor. Also am einen Tag ballern die Dinger wieder 4, 5, 6% hoch, am nächsten Tag wieder runter. Ist auch so ein Zeichen für mich, dass vielleicht jetzt mal so langsam eine Korrektur starten könnte, wenn es da immer diese ganz, ganz krassen Schwankungen jetzt gibt. Also so ganz gesund wirkt das alles nicht mehr, ne? Also, und es wäre ja auch jetzt insgesamt mal ein bisschen wünschenswert, wenn wir da mal ein bisschen Luft rauslassen. Ich glaube zwar weiterhin, dass wir dann langfristig weiter große Chancen sehen, aber der Markt hat jetzt doch schon sehr, sehr viel eingepreist. Ja? Deswegen mal ein bisschen aufpassen. Nicht immer jetzt denken, man verpasst noch irgendwas, man muss hier komplett in den Markt reinknallen bei allem, denn es ist, glaube ich, ein bisschen teilweise übertrieben. Ja, wir sehen es auch heute zum Beispiel bei Bitcoin, ordentliche Korrektur und gleich rauschen. Eine Coinbase, die haben übrigens eine Wandelanleihe, glaube ich, jetzt rausgehauen, rauscht wieder ab. Bitcoin Group wurde in Deutschland ordentlich gezockt, die waren gestern bei über 60 Euro noch kurz nach Handelsstart und sind jetzt wieder bei 47 Euro. Also ich sage ja, die Schwankungsbreite, das ist wirklich brutal. Ne? Aber gut, so ist es halt. Ne? Und was heute auch auffällig ist, heute sind wieder so ein bisschen die Immobilienaktien im Minus. Wir gehen ja auch gleich nochmal auf Vonovia ein. Die hatten zarten Ausblick. Die Schwäche liegt aber auch hier eher jetzt daran, dass die Anleiherenditen wieder steigen. Deswegen, ja, also auf jeden Fall weiter viel Bewegung im Markt, aber ich glaube eher so die Tendenz auf der Unterseite, genau. Und bevor wir jetzt loslegen, Daniel, ich habe hier was gelesen, da bist sofort du mir eingefallen, ne? Du suchst doch immer nach neuen Chancen und Möglichkeiten, oder? Es gibt hier,
Definitiv, ja.
ja, und da wurde nach Verfügbarkeit gefragt. Da sucht ein Kunde, also es geht um die Investmesse, ja, da bist du doch eh eigentlich, also es wird ja passen. Der Kunde sucht für seinen Messestand einen Mann, der an den Messetagen in einem Bett liegt und schläft. Und dann wacht er hin und wieder auf, der gähnt und streckt sich nach dem Motto, ja, diese Produkte lassen sie besser schlafen. Das klingt doch richtig gut. Also, könnte ich mir gut vorstellen, du musst halt einfach nur ein Pyjama mitbringen und das war's, ja. Kannst ordentlich was verdienen für ein paar Stunden. Das wäre doch mal eine interessante Sache, oder?
Ja, ich glaube, das würde aber meine Kompetenz doch ein bisschen übersteigen dann, ja. Ich
Ja?
glaube, also da bin ich zu unterqualifiziert für so einen Job, ja. Aber wäre
Ja.
interessant, wenn sie keinen finden, kann ich ja mal hingehen. Vielleicht kriege ich dann an dem Tag ein bisschen mehr Geld rausgeschlagen, wenn sie bis dahin keinen gefunden haben. Also
Ja, du
klingt
müsstest
natürlich.
halt wirklich, du müsstest immer wieder aufwachen. Das ist, glaube ich, schon das
Ja,
Problem.
da fängt schon mal, deswegen sage ich ja, ich lege mich da hin
Du.
und wach dann aber nicht am Freitagabend, sondern gleich am Samstagabend dann auf, ja, und
Du
frage, oh, war was, ja, und dann ist
hast,
es
du
vorbei.
kannst dann sagen, du hast so gut geschlafen mit den Produkten, du hast einfach
Genau.
durchgepennt 2 Tage lang. Also.
Ja.
Ich musste echt so lachen, als ich das gesehen habe. Ich dachte erst, das wäre Verarsche, aber nee, es scheint ernst zu sein.
Ist wirklich keine
Richtig.
Satire, ja, sie suchen tatsächlich
Also
so
den Stand werde ich
jemanden.
auf der Invest mal suchen und mal sehen, wer sich dann dafür hergegeben hat, sich da schön hinzulegen im
Ja, der
Future.
Stundenlohn ist ja nicht so schlecht für einen halben Tag Arbeit,
Stimmt.
200 Euro. Also, so, da gibt es mit Sicherheit schlechtere Jobs, bei denen man
Auf jeden
härter
Fall.
arbeiten muss. Ja, also
Echt, das stimmt, ja.
deutlich über Mindestlohn. Ja,
Ja.
sehr spannend auf jeden Fall. Mal gucken. Also, das müssen wir uns auf jeden Fall angucken, wenn wir dann dort sind auf der
Ja.
Messe. Wer das macht dann, ja. Naja, dann, wir waren ja schon beim Thema Immobilien, Vonovia, dann würde ich sagen, dann starten wir doch heute auch mit den Zahlen von diesem Wert. Ja, Zahlen an sich ja doch relativ ernüchternd gewesen, würde ich jetzt mal behaupten. Also wirklich jetzt vom Hocker gehauen haben sie einen nicht.
Ja.
Das Jahr 2023 ohnehin ein sehr schwieriges. Die Segmenterlöse, die sind insgesamt um 7,5% nach unten gegangen. 5,15 Milliarden Euro standen da zu Buche. Ansonsten, ja, so die wichtigste Kennzahl sind natürlich immer so die Funds from Operations bei den Immobilienwerten. Die sind um über 9% zurückgegangen, also aus den fortgeführten Geschäftsbereichen 1,8 Milliarden. Im Vorjahr hatte Vonovia hier noch einen Wert von 1,98 Milliarden. Also das ist doch schon wirklich ein deutlicher Rückgang gewesen. Und eigentlich zahlt man ja auch aus diesen Funds from Operations immer die Dividende. Da kann der Michael noch gleich was dazu sagen. Da hat es nämlich jetzt auch eine Meldung dazu gegeben. Ansonsten, es gab natürlich deutliche Wertberichtigungen beim Immobilienbestand. Und was ich aber auch dazu sagen muss, also es gibt einige Werte oder so mit den problematischsten, den ich bei Vonovia immer noch sehe, ist das Net Debt to EBITDA, ja. Also wenn man da mal so schaut, so Immobilien-REITs oder so aus den USA, die sind da so in der Regel so zwischen 5 und 7, ja. Eine Vonovia ist da einfach bei 16,5.
Das
Also ich finde, das ist eine absurd hohe Net Debt to EBITDA Ratio. Also sprich so der die Finanzverschuldungssituation ist es und die finde ich unfassbar hoch bei Vonovia und auch das Loan to Value, also wenn man die Schulden mit dem Verkehrswert ins Verhältnis nimmt, ist jetzt auch wieder um über 2% angestiegen von 45,1 auf über 47,3, also je höher der Wert, desto problematisch, also desto mehr sind sozusagen die Schulden dann mehr im Gegensatz zu den ja, zum Verkehrswert der Immobilien. Da ist natürlich ein bisschen schwierig, so eine genaue Kennzahl, vor allem für so einen Wert zu sagen. Eigentlich hat man mal früher gesagt, tatsächlich sogar, dass bis 80% nicht so problematisch ist. Aber wenn man so die Verschuldungssituation vor allem im Net Debt to EBITDA sieht, finde ich tatsächlich nicht ganz so stark. Ja, was heißt, nicht ganz so stark ist noch vorsichtig ausgedrückt. Ja, ansonsten, ja, Vonovia, es ist halt schwierig, die Situation. Auf der einen Seite haben wir natürlich ein Unternehmen, wo man sagen muss, hey, das ist relativ sicher von Geschäftsmodell her aus, aber auf der anderen Seite natürlich auch immer wieder so diese politischen Themen, die wir dazu haben. Und man muss jetzt natürlich auch sagen, man sieht jetzt natürlich, ich weiß, die ganzen Enteignungsleute werden sich jetzt wieder wundern, die Investitionen von Vonovia sind um über 34% zurückgegangen auf Jahresebene, ja, also auf gerade mal nicht mal 1,5 Milliarden Euro. Und das ist ja auch immer das, wir hatten es ja auch schon ein, zwei Mal im Podcast als Thema, ja. Also da wird dann eben immer geschrien, enteignet, verstaatlicht und so. Natürlich, dass vor allem auch so eine Berlin überhaupt kein Geld haben, um dann selber so die Investitionen zu machen, ja. Und jetzt wundern sich dann die Leute, ja, aber jetzt bauen die Firmen ja auf einmal gar nichts mehr oder viel weniger, ja. Also es ist immer wieder lustig. Das ist ja wie damals, wo die Debatte aufgekommen ist, als der BioNTech-Impfstoff gekommen ist, ist ja sofort gekommen, dass man das Patent entziehen soll und dass es alle produzieren soll. Das ist natürlich auf der allerersten Warte, wenn man da drauf schaut, könnte man sagen, ja, okay, das ist ja eigentlich gut für uns, ja, dass man denen das Patent entzieht und dann alle diesen Impfstoff herstellen können. Aber stellt euch mal vor, man hätte es ihnen direkt am Anfang entzogen, alle hätten das dann herstellen dürfen. Stellt mal vor, wir haben wieder irgendwie so eine Pandemie, das muss jetzt auch gar nicht irgendwie sowas wie Corona sein, aber stellt mal irgendwie vor, es kommt eine andere Seuche, die vielleicht noch viel tödlicher ist als Corona. Ja, meint ihr, dass dann die großen Pharmafirmen noch sagen, ja okay, wir gucken jetzt, wir liefern uns da ein Wettrennen, dass wir sind, weil ansonsten sagen die ja, irgendeiner wird es halt schon machen und wir bekommen ja dann sowieso das Patent. Ja, also das ist so ein bisschen so die ähnliche Richtung, in die das Ganze dann eben geht. Und auch mit diesen Enteignungen, ganz schwieriges Thema, ja. Aber Michael, genau, also bisher war es ja eben so, man hat eben Dividende nach den Funds from Operations ausgeschüttet. Man konnte sich bei Vonovia tatsächlich auch immer Aktien noch aussuchen. Man konnte entweder Dividenden oder Aktien sich ausschütten lassen. Was gab es denn jetzt da für Änderungen?
Genau, also du hast ja schon vieles gesagt. Ich glaube, man muss insgesamt natürlich sagen, also die Funds from Operations sind erstmal auch unter anderem deshalb gefallen, weil man ja ordentlich verkauft hat. Man hatte ja riesige Schulden und hat die immer noch, wie du gesagt hast, man hat jetzt für, ich glaube, über 4 Milliarden hat man jetzt Wohnungen verkauft, ne, um da ein bisschen Liquidität reinzuholen. Deswegen sinken natürlich auch die Funds from Operations dementsprechend. Das Nettoergebnis war bei minus 6,75 Milliarden. Nochmal deutlich schlechter als erwartet, aber auch das ist jetzt nicht so, dass das Unternehmen deswegen dieses Geld verloren hat, sondern das halt, wie gesagt, der Immobilienbestand wurde deutlich abgewertet und diese ganze Geschichte kann natürlich jetzt, ich weiß nicht, ob es dieses Jahr schon ist, aber wahrscheinlich nächstes Jahr, wenn die Zinsen runterkommen, kann das alles wieder drehen und dann sehen auch die Kennzahlen wieder besser aus bei Vonovia. Und das Geschäftsmodell ist, wie du gesagt hast, halt auch extrem sicher. Ja, die Nachfrage nach Wohnraum ist ja weiter sehr hoch und steigt sogar. Und gleichzeitig wurden so wenige neue Häuser und Wohnungen gebaut, wie ich weiß gar nicht, seit wie vielen Jahren nicht mehr. Bei Vonovia, CEO, hat ja auch selbst gesagt, sie hatten hier was in der Schublade für 60.000 Wohnungen, aber mit den ganzen politischen Vorgaben, den Finanzierungsbedingungen, was da alles gemacht werden muss mit Sanierungen, funktioniert das einfach nicht mehr. Sie müssten so hohe Miete verlangen, dass das nicht am Markt durchsetzbar ist. Und sie haben ja auch eh insgesamt das Problem, dass diese Mieterhöhungen gehen ja auch immer nur langsam, weil das ja auch teilweise alles reguliert ist. Aber sie haben ja trotzdem die Mieten jetzt erhöht. Die Leerstände sind auf Rekordtief. Also da sieht es eigentlich ganz gut aus. Und sie haben sogar die Dividende jetzt auf 90 Cent erhöht. Das war mehr als erwartet. Was aber jetzt für ordentlich Druck gesorgt hat, und die Aktie ist auch, glaube ich, 5-6% im Minus aktuell. Sie ändern jetzt die Kennzahl, mit der sie steuern, von diesem FFO hin zum Adjusted EBT und zum Operating Free Cashflow. Das sind jetzt die zentralen Steuerungszahlen, auch dann für die Dividende. Ja, ich weiß jetzt noch nicht genau, habe es nicht weiter mehr angeschaut, ob das jetzt bedeutet, dass weniger Dividende gezahlt wird oder ob das alles dann volatiler ist und was genau die Vorteile sind. Da haben wir jetzt auch viele Analysten geschrieben, jetzt müssen sie erstmal im Call hören, was das so genau bedeutet. Das ist jetzt erstmal Unsicherheit, deswegen ist die Aktie scheinbar auch so ein bisschen zurückgekommen. Und sie hat sich auch vom Tief schon echt ganz gut entwickelt, muss man sagen. Jetzt haben wir heute noch diese Schwäche bei den ganzen zinssensitiven Aktien durch die Anleiherenditen, also ich glaube nicht, dass die Aktie jetzt extrem zurückfällt, aber es ist halt eine kleine Korrektur jetzt, ja. Aber ich hatte es ja gesagt, ich sehe eigentlich für diesen ganzen Sektor, auch wenn es aktuell mit der Verschuldung so nicht so gut aussieht, eher im Laufe des Jahres Rückenwind, aber eine LEG-Immobilien hatte eigentlich operativ besser abgeschnitten. Also vielleicht ist die Aktie sogar spannender als eine Vonovia. Aber ja, insgesamt heute, ich glaube, die Zahlen waren im Rahmen der Erwartungen, haben die Analysten jetzt auch gesagt. Und beim Ausblick, man ist weiter optimistisch, aber ja, also die Bäume wachsen auch nicht in den Himmel bei der Aktie. Ja? Die können jetzt auch nicht die Mieten einfach mal um 10% erhöhen, sondern das geht ja alles nur sukzessive. Deswegen insgesamt, ja, na, also unterm Strich haben sie, wie gesagt, Milliardenverlust gemacht, aber da von dieser Headline darf man sich jetzt auch nicht schocken lassen oder täuschen lassen.
Ja, finde ich aber auf jeden Fall eine komische Ankündigung, weil die Funds from Operations, das ist eigentlich schon so eine ziemlich eigentlich somit so eine der besten Kennzahlen, gerade wenn es eben dann auch darum geht, wie viel die Unternehmen für Dividenden übrig haben. Also da bin ich dann auch mal gespannt, was man da so als Hintergründe dann dazu sagt. Also dass man das erstmal so ein bisschen, also nicht mit Jubelschreien aufnimmt, für mich auf jeden Fall nachvollziehbar, ja, weil das ist im Immobiliensektor eigentlich die Kennzahl schlechthin halt, ja, eben wie bei einer Dividendenaktie, wo du halt in der Regel auf die Ausschüttung, auf den Free Cashflow schaust, bei den Immobilienkonzernen guckt man halt auf die Funds from Operations, weil ja eben Immobilienkonzernen halt doch so ein Stück weit andere Metriken halt wichtig sind, vor allem eben aufgrund der Abschreibung und so, Amortisation und dieses ganze
Zeug. Hier steht noch für Gesprächsstoff, sorgte aber eine angepasste Dividendenpolitik und eine Änderung der wichtigsten Kennzahlen im Ausblick. Beides werfe Fragen auf, sagt ein Händler. Ja, also mal schauen, was jetzt noch dann nächste Woche gemeldet wird, was die Gründe sind und ob die Aktie sich dann wieder fängt. Können wir gerne nochmal dann nächste Woche kurz drauf schauen. Aber Stand jetzt ist die Aktie erstmal im Minus, aber ich denke eher, das ist jetzt nichts ganz Dramatisches, eher Gewinnmitnahmen. Ne? Minus 5, minus 6%. Schauen wir mal.
Mal gucken, ja. Dann würde ich mal sagen, springen wir mal zu Dollar General. Waren ja auch hier einer meiner Turnaround-Kandidaten für dieses Jahr, sind auch bisher schon sehr gut gelaufen. Und gestern gab es erstmal ja Jubelschreie, also 7% nach den Zahlen. Und dann kam so mit der Öffnung des amerikanischen Marktes die Ernüchterung. Dann ist es deutlich nach unten gegangen, also teilweise so 4-5% im Minus. Man muss aber sagen, also ich habe mir jetzt mal so alles so ein bisschen grob angeschaut. Also ich persönlich konnte sehr viel Positives auf jeden Fall abgewinnen, vor allem auch in der Kommunikation, was man so mit den ganzen Problemen, die man so ein bisschen hat, also wie man die angehen möchte, so ein bisschen für Ernüchterung hat gesorgt, dass die erwarteten Gewinne für das Jahr 2024, also so man rechnet jetzt aktuell damit maximal auf dem Niveau von 2023, sein sollen. Also wenn man die untere Range der Guidance erwischt, wäre man sogar drunter. Man rechnet aber auch damit, dass die Umsätze so zwischen 6-7% wachsen sollen. Man hat bei den Aussichten einige positive Sachen gehabt. Also man ist zum Beispiel die Same-Store-Sales, die sind um 0,7% gewachsen. Da hatte man eigentlich sogar mit einem Rückgang gerechnet. Und ansonsten, man wusste natürlich, dass es ein schwieriges Jahr ist, deswegen ist die Aktie auch zeitweise ja knapp 40% unter Wasser gewesen, nachdem die eigentlich ein richtiger Dauerläufer gewesen ist. Die Net Sales, die sind im letzten Quartal jetzt von 10,2 auf 9,85 Milliarden runtergegangen und bei so einem margenschwachen Geschäftsmodell, da merkt man das natürlich dann auch sehr stark an den operativen Ergebnissen dann, ja, also das Operating Profit im Vorjahr hatte man noch 933 Millionen und jetzt nur 579. Das Net Income lag bei ziemlich genau 400 Millionen. Also das sind allerdings Zahlen, also man hatte meistens sogar eher noch schwächere Ergebnisse erwartet und sie hatten eben so zwei große Probleme und da gab es aber zu beidem schon mal Nachrichten, was mir persönlich schon mal sehr gut gefallen hat dann, ja. Also wie gesagt, Aussichten so 6-7% Wachstum, man möchte auch sehr viele neue Stores wieder eröffnen, das war schon mal so ein Thema. Ich kann euch da auch noch gleich ein paar genauere Zahlen dazu sagen, aber eines ihrer größten Probleme, das sie auch aktuell haben, ist ja Shrink, also Diebstahl. Da möchten sie jetzt gleich an zwei Stellschrauben drehen. Zum einen dieses Self-Checkout, also sprich ohne Kassierer, da sehen sie schon sehr viel, dass halt nur so jeder zweite Artikel im Warenkorb sozusagen drin landet. Also natürlich ist es ein bisschen mehr, ja, aber also so mal ein bisschen übertrieben gesprochen. In ihren 300 Filialen mit den höchsten Diebstahlraten, da wird der Self-Checkout komplett rausgenommen aus den Läden. Und man muss halt einfach so dazu sagen, ein Kassierer, man weiß es ja selber, das ist jetzt niemand, das ist jetzt nicht eine Fachkraft, die irgendwie $300 in der Stunde verdient, ja, also wenn du damit schon einen Diebstahl pro Stunde sozusagen ausmerzen kannst, dann hat sich das halt eigentlich schon gelohnt, ja, da muss das Personal wieder ein Stück weit nach oben gehen, wenn aber dementsprechend der Diebstahl so stark dann zurückgeht und das wird dann mit Sicherheit, wenn man hier den Self-Checkout wegmacht, dann ist das auf jeden Fall schon mal eine Nachricht, die sich sehr positiv auswirken wird. Und als zweites, Sie hatten ja das Problem, dass die Inventories stark angestiegen sind in den letzten Quartalen. Und da haben Sie jetzt auch gesagt, die Inventories per Store, die sind 1% nach unten gegangen. Und das ist auf jeden Fall schon mal ein Anfang. Also, dass man sieht, Sie haben sich der Thematik angenommen, weil auch aus diesem Grund eben Ihre Margen stark unter Druck geraten sind. Diejenigen von euch, die so mein Video über Dollar General gesehen haben, da habe ich auch mal die Statistik gezeigt. Also man sieht halt, die Inventories gehen nach oben und im gleichen Zeitraum gehen dann halt die Margen immer weiter nach unten, weil du immer mehr Lagerungskosten hast, du musst dann Sachen wieder günstiger verkaufen und das ist dann halt schon echt so ein riesiger Rattenschwanz dann, genau. Sie möchten weiterhin sehr stark wachsen. Und zwar haben Sie 2385 Projekte für das Jahr 2024 alleine auserkoren. Ja. Und dazu gehören dann mit dazu, dass Sie 800 neue Läden eröffnen möchten. 1500 möchten Sie also remodellieren sozusagen, erneuern. Und 85, da gibt's Relocations, also sprich, dass man Standort etwas verschieben möchte. Und das ist auch das, was mir an Dollar General viel besser als zum Beispiel einer Dollar Tree gefällt. Sie sind sehr viel stärker am Expandieren. Sie probieren immer sehr viel mehr, gerade auch eben so ihre, also ihre, sie haben so ein bisschen mit Lebensmitteln ausprobiert, auch mit höherwertigen, also mit Bioprodukten, aber eben zu Discounterpreisen. Und ich persönlich muss sagen, also ich konnte sehr viel Positives abgewinnen. Ich kann es verstehen, dass man dann erstmal wieder ein bisschen ernüchtert war, dass man gesagt hat, hey, Earnings per Share, die sollen so im besten Fall nur auf 2023 liegen. Aber für mich eben so gehen sie die Probleme an, die sie haben und deswegen war ich eigentlich durchaus zufrieden damit und die Aktie ist ja wie gesagt auch schon relativ gut gelaufen die letzten Wochen, ja.
Ja, hat sich ja vom Tief 70% erholt jetzt innerhalb kürzester Zeit. Gerade eben auch nochmal geschaut, wie gesagt, ich habe auch immer noch geschrieben, der vorbörslich im Plus, es gab ja diese große Angst, weil Dollar Tree hatte ja genau am Tag vorher gemeldet und die Aktie ist dann 15% eingebrochen und ich glaube, die wollten noch ordentlich Stores schließen, ne? Also da läuft irgendwie vieles schief, da ist man, glaube ich, bei Dollar General deutlich besser aufgehoben. Das Problem war anscheinend im Earnings Call, dass der CEO gesagt hat, dass es mehr Promotion geben wird und dass das eben Druck auf die Margen bringt, hast du ja, glaube ich, gesagt. Und dementsprechend, Umsatz wächst zwar, aber Ergebnis pro Aktie bleibt gleich und das ist anscheinend so ein bisschen ernüchternd gewesen. Aber was echt krass ist, ist, dass der, was du gesagt hast, ne, dass der Umsatz pro Store gestiegen ist. Also man hat auch Marktanteile gewonnen, hat das Management gesagt. Und insgesamt waren die Zahlen sowohl beim Umsatz als auch beim Ergebnis jeweils ein bisschen besser als erwartet. Ja, und ich, wie gesagt, ich habe sie ja auch jetzt im Langfristdepot und ich fand es eigentlich auch ganz gut. Ne? Also wenn es da größere Rücksetzer geben sollte, würde ich sogar nochmal aufstocken. Ja, mal schauen. Also heute ist sie vorbörslich jetzt auch schon wieder leicht im Plus. Das war ja gestern, was ich vorhin gesagt habe, eh so, dass querbeet alles wegrasiert wurde in der zweiten und dritten Reihe und dass lediglich hier die vier großen Tech-Werte irgendwie im Plus waren und alle anderen hatten irgendwie die Probleme. Vielleicht lag es auch einfach daran. Ja. Schauen wir mal, aber ich fand es auch insgesamt echt, also sie schlagen sich deutlich besser als viele andere Retailer, muss man sagen.
Genau, und eben, wenn man Dollar Tree gehört hat, ich habe dann schon, ich habe ja dir dann auch eine Nachricht geschrieben, hab ich gedacht, oh Gott, ja, was kommt da jetzt bei Dollar General? Ich habe es nämlich auch am Montag schon im Livestream bei mir gesagt, weil ich wusste ja, dass Dollar Tree und Dollar General kommen. Ich habe gesagt, wenn Dollar Tree schlechte Zahlen liefert, dann wird Dollar General gnadenlos mitrasiert, obwohl eben für mich Dollar General sehr viele Vorteile gegenüber Dollar Tree hat, weil sie eben hier einfach irgendwie, wie ich finde, das bessere Konzept aktuell haben. Also das trifft mehr so den Nerv der Amerikaner, vor allem, weil es natürlich eben so ein amerikanisches Unternehmen ist. Sie sind zahlenmäßig auch der größte Discounter tatsächlich in den USA und bieten eben noch sehr viele Potenziale, gerade eben in den USA, wo sie eben so diese vielen, ja, wie so kleinen Provinzen, Nester haben, die aber eben halt doch 15, 20 oder 25.000 Leute dann haben, anders wie bei uns so kleine Dörfer dann. Und da gehen eben Costco und Walmart dann nicht so hin, ja. Das ist halt einfach so aufgrund der regionalen Gegebenheiten bei denen so, genau. Dann hat Bechtle ganz frisch seine Zahlen heute für uns eröffnet oder geöffnet, sagen wir es besser mal so. Und ich glaube, man kann unter dem Strich sagen, das Jahr 2023 war ein wirklich solides Jahr für Bechtle. Also wenn man sich so die Zahlen anschaut, Geschäftsvolumen ist insgesamt um 7% gewachsen auf 7,8 Milliarden Dollar. Der Umsatz ist im letzten Geschäftsjahr um 6,5% gewachsen, 6,4 Milliarden Euro natürlich. natürlich nicht Dollar, Entschuldigung. Das EBT ist um 6,8% nach oben gegangen, 374 Millionen und die EBT-Marge, die ist stabil geblieben, 5,8%. Der operative Cashflow mit über 450 Millionen Euro, der ist auf einem Rekordniveau gewesen und die Dividende, die soll auf 70 Cent je Aktie steigen. Bechtle ist ja mittlerweile einer unserer, also stabilsten Dividendenzahler tatsächlich. Also da gibt's nicht mehr viele, die an die Historie von Bechtle ranreichen können. Ich mach's gerade mal nebenher auf. Also wenn es stimmt schon.
Ja, sie hatten es auch in der Ad-Hoc geschrieben. Kann ich auch noch mal schauen. Seit wie vielen Jahren sie? Ich kann auch gerade mal schauen. 14. Dividendenerhöhung in Folge.
Ja, und ich glaube, Senkung ist sogar über 20 Jahre schon, dass sie nicht mehr gesenkt werden musste. Also eine sehr beeindruckende Historie.
Und das vielleicht ganz wichtig, die Ausschüttungsquote, ne, die liegt nur bei 33%. Ja. Also die haben da echt deutlich Luft, aber sie in ihr Geschäftsmodell ist ja auch immer Akquisition. Ja, also sie brauchen aber auch immer noch ordentlich Geld. Sie können nur einen Teil ausschütten, weil sie ja immer zukaufen.
Ja, genau. Also da, es ist halt wichtig, wir sagen es ja auch immer wieder, also Dividende, ich sag auch als Konzern, es soll Spaß machen, das ist wie beim Sparen, ja, man soll den Teil ausschütten, den man halt nicht für das operative Geschäft benötigt. Wenn man solche Akquirierungen dann halt regelmäßig macht, dann ist es klar, dass man halt keine 80% ausschütten sollte, weil das ist einfach zu kurzfristig gedacht und da muss man sagen, hat vor allem so das Management über einen langen Zeitraum schon mal sehr viel richtig gemacht, würde ich sagen, ja. Die Zahlen an sich, also wirklich sehr gut. Ich konnte da jetzt erstmal keinen Hahn das so befinden. Ich glaube, die Aktie ist auch leicht im Plus gewesen nach den Veröffentlichungen. Ja, kann man sagen, durchaus solide, was da veröffentlicht wurde.
Ja, es gab vor allen Dingen, es gab so, ich glaube, ein oder zwei Analysten hatten gesagt oder hatten dann auch mal abgestuft, nur noch auf Hold, weil sie gesagt haben, dass 2024 wohl schwierig werden wird. Es gibt ja auch viel Gegenwind für die deutsche Wirtschaft. Bechtle ist vor allen Dingen in Deutschland und in Europa aktiv. Und sie haben jetzt auch selbst gesagt, die wirtschaftliche Anspannung zu Jahresbeginn ist deutlich spürbar. Wir gehen aber davon aus, dass sich die gesamtwirtschaftliche Lage im Jahresverlauf und insbesondere in der zweiten Jahreshälfte sukzessive verbessern wird. Und sie haben auch einen Ausblick gegeben. Sie erwarten 2024 Umsatz und Ergebnis deutlich über Vorjahr. Also hört sich weiter gut an, weil du hast ja gesagt, 2023 ist man hocheinstellig gewachsen oder mittel- bis hocheinstellig. Wahrscheinlich wird das 2024 auch so weitergehen. Sie haben auch direkt heute noch eine neue Übernahme gemeldet. IDU Tech SL aus Saragossa, ja. Also in Spanien sind sie, glaube ich, auch sehr stark. Ich glaube, Frankreich ist der größte Markt von Bechtle. Ich finde es mit wirklich einen der besten deutschen Nebenwerte, sehr, sehr solide. Da gibt es keine ganz krassen Ausreißer nach oben, aber eben auch in wirtschaftlich schwierigen Zeiten keine Ausreißer nach unten. Und das ist auch eine meiner größten Positionen im Nebenwerte-Depot. Ja, wer weiß, wenn sie noch ein paar Jahre länger wachsen, vielleicht kommen sie ja irgendwann noch in den DAX. Ja. Bisschen was müssen wir da noch machen, aber ja,
ist ein guter Weg. Ich wollte es gerade sagen, also ich Marktkapitalisierung, wir sind schon bei knapp 7 oder bei, ah nee, halt jetzt bin ich beim Falschen, ich glaube, sind sie nicht sogar schon bei über 8 Milliarden Euro?
Der Umsatz
ist... So klein sind sie, glaube ich, gar nicht.
Nee, die sind nicht so klein, genau, also der, die MCAP ist über 6 Milliarden.
Ah, über 6,
ja. Machen, genau, sie machen ja auch über 6 Milliarden Umsatz, also ist jetzt schon... kein kleiner Mittelständler mehr, ja. Also das ist schon echt Wahnsinn, wie groß sie geworden.
Wenn ich weiß Bayer, gar
nicht, was machen denn so die kleinsten DAX-Unternehmen an Umsatz?
Ich wenn Bayer noch ein paar Wochen fällt, dann sind sie vom Market Cap auch drunter.
Guck, schau mal, Zalando hat eine Marktkapitalisierung nur noch von 6 Milliarden. Ja, also ist und die machen Umsatz, machen sie 10 Milliarden, aber ja, also was ist der kleinste DAX-Wert sonst? Ich muss gerade mal schauen. Siemens Energy? Nee, was haben die denn? Die sind, glaube ich, auch nicht groß, gell? Siemens Energy hat 11 Milliarden. Ja, ich muss gleich mal schauen, ja. Aber so, also müssen, wenn sie nochmal 20-30% steigen an Börsenwert, dann könnte das was werden, ja? Also,
vor allem sind ja auch schon lange profitabel. Das ist ja auch mittlerweile ein Punkt, bei dem wahrscheinlich auch der ein oder andere DAX-Wert mal wieder scheitern könnte.
Covestro hat 9 Milliarden. MCAP, die sind ja auch deutlich gefallen. Also ich muss gerade mal schauen, was so die kleinsten mittlerweile sind. Was hatten Sartorius, die sind ja auch, die waren ja auch mal. Oh, die haben 24 Milliarden.
Wollte sagen, Sartorius ist da noch weit entfernt, ja.
Oh. Okay, krass. Ja, aber wie gesagt, wenn du Richtung 10 Milliarden kommst, dann müssten sie noch mal einen kleinen Satz machen. Ja, wenn es weiter gut läuft, stehen die Chancen gar nicht schlecht. Ja. Das wäre
Ja.
meiner Meinung nach mal ein besserer DAX-Wert, wie jetzt, wenn immer wieder eine Commerzbank oder so in den DAX reinkommt.
Ja,
Ja,
auf jeden
also.
Fall. Oder Lufthansa oder irgend solche Geschichten. Ja, also für mich auch tatsächlich mittelfristig einer der wahrscheinlichsten DAX-Kandidaten, die es so gibt. Ich weiß nicht, wer jetzt sonst noch so immer im Rennen ist. Es ist jetzt auch ein Thema, wo ich jetzt nicht ganz so intensiv verfolge, aber Bechtle vor allem so aufgrund der Geschäftsentwicklung wäre für mich auch einer der besten Kandidaten, so eben der auch so langfristig stabil eigentlich immer am Wachsen, vor allem auch profitabel am Wachsen dann ist, ja. Also werden wir mal schauen, wann es dann soweit ist, ja, dann bei Folge 375 call ich jetzt einfach mal. Also haben Sie noch ein
Genau.
bisschen Zeit dann, ja. So, und dann, ja, gestern Abend aber wohl so den größten Schock ausgelöst, wahrscheinlich auch damit so die ein oder anderen KI-Werte mit runtergezogen hat, Adobe. Es ging zweistellig nach unten, weil man vor allem, würde ich mal sagen, bei den Aussichten enttäuscht hat. Zahlen an sich, die sie präsentiert haben, die sind eigentlich ganz gut gewesen. Man hat jetzt auch keine krassen Beats mit dabei gehabt. Also das muss man auch fairerweise sagen, weil Adobe ja bewertungstechnisch schon auf einem, ja, schon fast so auf einer eigenen Insel ist, sagen wir es mal so vorsichtig. Ja, deswegen, man hat auch mit so einem Umsatzwachstum im zweistelligen Bereich gerechnet. Das waren 11%, 5,1 8 Milliarden. Die Cost of Revenue, die sind nicht zweistellig gewachsen, also auch da eigentlich eher eine positive Entwicklung. Also im Vorjahr hat man 568 Millionen Cost of Revenue gehabt, jetzt 590 Millionen und damit ist auch der Rohertrag ja deutlich angewachsen zum Vorjahr. Und dann das Operating Income, das lag deutlich unter dem Vorjahr. Das lag aber daran, dass sie 1 Milliarde Dollar an Figma bezahlen mussten für die geplatzte Übernahme, die ja nun nicht stattfinden wird. Das war also nun mit dabei. Aber selbst wenn man diese 1 Milliarde abziehen würde, wären die Operating Expenses nur um knapp 7% gewachsen. Das bei einem 11%igen Umsatzwachstum. Das ist auf jeden Fall sehr positiv. Ja, deswegen kann man sagen, das Quartal ist auf jeden Fall ein positives für Adobe gewesen. Aber dann kommt eben das Aber mit den Ausblicken und das ist dann eben auch das, wenn ein Unternehmen solche hohen Kennzahlen hat, also wir reden da von 50er KGVs, auch Forward-KGVs jenseits der 30, wenn du da dann halt ja ein kleines bisschen unter der Erwartung bist, dann wirst du halt in der Regel zum aktuellen Zeitpunkt gnadenlos wegrasiert,
Es war
ja.
wirklich, es war wirklich. Ich habe es gerade eben auch nochmal geschaut. Es ist
Ja.
wirklich, wirklich ein kleines bisschen. Und
Ja,
zwar weltweit.
kleiner, genau, kleiner kann
Aber
es nicht
das
sein, ja.
Problem war wahrscheinlich nicht, dass die Guidance minimal drunter ist, sondern es wurde wahrscheinlich erwartet, dass die getoppt wird sozusagen, ja,
Das
weil.
ist genau das nämlich. Das hatten wir ja schon mal das Thema. Also ihr müsst euch das jetzt so vorstellen. Ich sage euch jetzt mal, dass ihr die Zahlen wisst. Also Total Revenue, die Guidance, die liegt jetzt bei 5,25 bis 5,30 Milliarden. Die Analysten haben 5,31 Milliarden erwartet. Also ihr hört schon, also Adobe,
Das
dass ihr
war
nicht schon
wirklich, das ist
mal.
original. Letztes Jahr, als die Marktstimmung so schlecht war, hatte dann Cloudflare damals auch die gar nicht, ich musste 10-mal nachschauen, hatte die Guidance um 1% verfehlt. Um 1% ist damals um 25% eingebrochen. Ich sage, what? Ne?
Ja.
1% daneben, 25% runter. Das ist ganz so schlimm ist es hier nicht. Aber die Aktie ist gerade 12% der Minus. Ja, also
Aber
Wahnsinn.
jetzt kommt eben das große Aber, was man mir dazu sagen muss. Also das ist jetzt nicht, weil Adobe jetzt da um ein paar Millionen, also den Umsatz wahrscheinlich nicht treffen wird. Ihr müsst euch das jetzt so vorstellen, Adobe ist ja vor allem im letzten Jahr extrem stark angewachsen, ohne wirkliche positive Nachrichten, die also ihre Umsätze oder Gewinne nach oben getrieben haben. Das ist ja hauptsächlich aufgrund von Firefly mit dem ganzen KI-Thema gewesen. Aber bei Adobe war es ja nicht so wie bei Nvidia, dass sie auf einmal irgendwie einen dreifachen Gewinn gemacht haben oder den vierfachen. Und zusätzlich ist es dann eben so, Adobe wäre ziemlich sicher auch gefallen, wenn sie die Analystenerwartungen nur so minimal getoppt hätten. Aber bei so einem Wert, der so hoch ist, der so gut gelaufen ist und der eine so hohe Bewertung hat, der hätte dann halt locker, ich sag mal, also 5,31 war so die Erwartung. Also da hätte man halt mal mindestens 5,4 bis 5,5 dann halt guiden müssen, um dann eben hier so ein Stück weit eine positive Überraschung dann rauszuhauen. Und deswegen kann ich es auf jeden Fall verstehen, dass also hier eben erstmal der Kurs nach unten ist. Ob er jetzt wirklich hätte zweistellig abrauchen müssen, das ist jetzt wieder auf einem ganz anderen Thema. Da würde ich jetzt sagen, ja, vielleicht auch ein bisschen übertrieben. Aber ich sage trotzdem, für mich sind sie eben auch letztes Jahr viel zu heiß gelaufen, ohne Nachricht. Und man sieht auch aktuell, finde ich, an den Ergebnissen noch nicht wirklich was von diesem KI-Thema. Sie haben auch
kann das nicht eher sogar irgendwann, das habe ich vorhin auch schon gedacht, kann das nicht irgendwann für Adobe sogar eher gefährlich werden, dieses
für
ganze
mich,
KI-Thema?
Für
also
mich, ja.
Ich sehe da eher ganz große Gefahren, ne? Was man letztes Jahr wieder gesehen hat, wie dann einfach mal Hollywood-Filme und diese ganzen Szenen gedreht werden oder du gibst einfach ein, du möchtest ein Bild, wo jemand vor dem Computer sitzt und das wird ja einfach ausgespuckt, mittlerweile immer mehr, die das können. Wieso sollst du so viel Geld für Adobe mittlerweile noch ausgeben? Dann hast du jetzt noch Figma, die ja schon, muss man sagen, so mit kollaborativen Arbeiten, glaube ich, besser sind als Adobe. Und Adobe hat es ja auch erkannt und hat gemerkt, dass Figma da wahrscheinlich ordentlich eine Gefahr werden kann. Jetzt bleibt Figma eigenständig oder zumindest kann Adobe sie nicht übernehmen. Also, ich weiß nicht, ne? Also wird schwierig für Adobe eher, ne? Also ich sehe da nicht, dass das jetzt eine Beschleunigung vom Umsatz gibt, außer sie hauen jetzt mal irgendwas richtig Krasses raus.
Ja, das ist aber auch das, was ich gesagt habe. Ich sehe vor allem auch so viele kleinere Projekte, die du halt einfach mit AI da machen kannst. So, wenn wir da nur von einem Logo reden, von einem Bild, was da alles möglich sein wird mit Nicht-Adobe-Produkten. Ja, natürlich, sie haben mit Firefly auch was Interessantes in der Pipeline, aber ich sehe da einfach die Möglichkeit, dass viele Projekte halt einfach nicht mehr mit zwingend Adobe-Programm gemacht werden müssen, wie es halt die letzten 15, 20 Jahre der Fall dann war. Das ist ja auch der Grund, warum ich sie eben im letzten Jahr verkauft habe. Ja, vor dem Anstieg, ganz klar. Ja, also ich sage das jetzt auch nicht nur, weil ich jetzt unbedingt will, dass sie wieder abstürzen. Ja, ich habe ja damals gesagt, warum ich sie verkauft habe. Genau aus dem Grund, wie du es jetzt gerade gesagt hast. Ich sehe da einige Möglichkeiten, dass hier große Marktanteile abgenommen werden könnten oder halt einfach weniger Umsätze kommen, weil du vieles halt selber machen kannst, was vor 2, 3 Jahren noch völlig ausgeschlossen war, ja. Natürlich, das ist ein schwieriges Thema, da werden jetzt auch einige Designer sagen, ja, nee, wir werden dadurch unterstützt und so, das habe ich auch schon alles gelesen, ja, dass sie sehr viel mehr Projekte halt machen können mit KI dann, weil du da halt auch erstmal so ein bisschen, ja, so einen Schuss ins Blaue machen kannst und sagen kannst, ey, wir zeigen dem Kunden mal 3, 4 Sachen, die mit KI generiert sind und dann kommt halt der Profi zum Einsatz, aber ich glaube, da wird noch sehr vieles möglich sein in den nächsten Jahren, weshalb ich da aktuell skeptisch bin, vor allem eben aber auch aufgrund dessen, dass sie unfassbar hoch halt bewertet sind, ja. Und ich glaube, dass Adobe auf jeden Fall weiter seinen Weg gehen wird, gar keine Frage, ja. Aber ich sehe jetzt gerade in den nächsten 5 bis 10 Jahren ihre aktuelle Bewertung dann nicht mal mehr als ansatzweise gerechtfertigt, gerade wenn sowas wie Figma kommt, gerade eben wenn auch so viele Projekte von anderen Tools und so erstellt werden können. Deswegen, es wird interessant zu sehen sein, ich bin mir sicher, weil sie vor allem unfassbar viel Geld verdienen. Ich glaube, Adobe hat auch eine der höchsten Bruttomargen, die es überhaupt am Markt gibt, also die sind in der Regel so im 90%-Bereich, also das sucht absolut seinesgleichen, ist ja klar, so als SaaS-Unternehmen, ja, aber selbst da ist Adobe ein absolutes Brett, ja, aber ich sehe einige Probleme in den nächsten Jahren auf sie zukommen und deswegen bin ich da sehr gespannt, ja, und dann gucken wir einfach mal.
Ja, ich habe sie noch im Langfristdepot, ich überlege auch, ich habe da riesige Buchgewinne gerade. Also ich werde jetzt nicht heute verkaufen, aber man muss das mal beobachten. Problem ist natürlich, wenn er jetzt nochmal ein Quartal kommt mit der richtig fetten Enttäuschung, ja, dann macht das Ding ein riesiges Gap nach unten. Dann stehst du auch wieder voll verendet in Tatsachen. Das ist ja immer das Problem, ne? Bei den Amis, die sind da gnadenlos, jagen das Ding nach oben, aber auch wieder nach unten. Ne? Deswegen sind immer nur Buchgewinne oder Buchverluste. Ja, es kann sich schnell ändern.
Genau. Man weiß ja, wenn es dann mal fällt, dann fällt's halt, ja.
Ja, ja, und wenn es fällt, dann fällt's. Ja, das sieht man heute genau wieder, ja.
Also, genau, ja. Na, werden wir mal gucken. Gut, alles klar. Dann würde ich sagen, haben wir die Woche wieder rumgebracht. Alle Depots noch zum Glück irgendwie vorhanden. Ich hoffe bei euch genauso. Ja, also ihr merkt auch, egal wie volatil die Börse ist, ja, es ist, wie es der Michael gesagt hat, alles nur Buchverluste oder Buchgewinne dann. Ja, ja, man sollte immer weiter demütig bleiben. Ja, egal wie gut es gelaufen ist, egal wie viele Nvidia-Shares man zuletzt im Depot hatte. Ja, also deswegen. deswegen.
Viele Bitcoins, ja.
Genau, ja. Also auch nächste Woche sind wieder interessante Zahlen mit dabei, habe ich gesehen. Also irgendwie die Berichtssaison zieht sich diesmal gefühlt deutlich länger als sonst.
Ja, bald ist das erste Quartal schon wieder um, gell? Da geht es direkt genau. wieder von vorne los.
Wahnsinn. Genau, ja, weil ich habe geschaut, also nächste Woche haben wir dann wieder die, vor allem die ganzen Chinesen sind nächste Woche mit dabei. Oh. Xiaomi, Tencent, Pinduoduo. Dann werden wir aber mit Sicherheit auch auf Aktien wie General Mills, Micron Technology, Accenture oder Nike gucken. Ah, Ping An ist auch noch mit dabei, BMW. Also auch nächste Woche wieder vollgepackt mit Zahlen und die werden wir auf jeden Fall für euch anschauen. Ab der übernächsten Woche ist dann mal so 2-3 Wochen Pause, ja, bevor es dann auch schon wieder losgeht. Genau, wir werden es auf jeden Fall weiter für euch mitverfolgen und hoffen, dass ihr auch beim nächsten Mal wieder einschaltet. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao.
Ciao, ciao.